CF Podcast. Genau mein Fall. Spannendes und Aktuelles aus der Welt der Rechtsprechung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem CF Podcast Genau mein Fall. Mein Kollege Reinhard Fischer sitzt mir gegenüber und hat uns eine neue Entscheidung aus dem Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes mitgebracht. Das Besondere ist dabei auch heute wieder, dass nicht nur unsere Zuhörer nicht wissen, sondern dass auch ich nicht weiß, was du, Reinhard, uns heute für einen Fall mitgebracht hast. Ich weiß, dass es ein ähnliches Thema ist wie eins, was wir schon mal hatten. Ich habe es aber nicht geschafft, alle unsere Podcasts nochmal durchzuhören. Insofern weiß ich trotzdem nichts Genaueres und kann auch keine inhaltliche Einleitung geben und muss daher, wie sonst auch immer, dafür auch schon wieder an dich abgeben und bin gespannt, was es denn ist und mit welchem der vorherigen Fälle es was zu tun haben könnte.
Genau, dann wird es dir wahrscheinlich auch nicht helfen, wenn ich dir jetzt sage, dass es Folge 25 war.
Ah doch, nein, sagt mir leider nichts.
Ich glaube, heute ist Folge 40, also okay. Es ist schon ein bisschen her.
Aber so mittendrin, also wenn du jetzt gesagt hast, es ist die erste Folge oder die zweite, dann vielleicht, aber so mittendrin, das weiß ich nicht.
Genau, aber ich habe dir einen Ausdruck mitgebracht. Also okay. Es ist heute wieder etwas Visuelles. Das heißt, wir müssen den Zuhörerinnen und Zuhörern es gut beschreiben, damit die wissen, wo wir sind, weil es tatsächlich auch ziemlich genau darauf ankommt, wie etwas aussieht. Ja. Aber vielleicht, wenn ich das Blatt jetzt übergebe mit den Darstellungen, dann hast du vielleicht eine Idee, mit welchem Fall das eine Ähnlichkeit haben könnte, den wir schon mal hatten.
Oha, ja, ich sehe Schuhe.
Ja.
Und ich sehe ein Streifen auf Schuhen und verschiedene Streifen auf Schuhen. Mhm. So einen Fall hatten wir ja in der Tat schon mal. Also hier scheint es um, ist das der Puma-Streifen?
Genau.
Ich weiß gar nicht.
Genau, es ist der Puma-Streifen.
Muss man gerade mal überlegen.
Ja.
Genau, wir sehen verschiedene. Wir hatten also schon mal, um darauf zurückzukommen, schon mal was mit Adidas-Streifen.
Genau, wir hatten, da ging es um Streifen auf Hosen.
Ah, die Hosen waren es, genau. Ich wollte gerade sagen, Hosen. Es waren keine Schuhe, ne?
Es waren keine Schuhe.
Ja.
Und deshalb, könnte vielleicht auch einen Unterschied machen, ob es jetzt Hosen oder Schuhe sind. Aber tatsächlich war das die Entscheidung, auf die ich hinaus wollte, die ähnlich war. Und tatsächlich sind wir auch hier wieder, wie im damaligen Fall, vor dem OEG Düsseldorf.
Okay.
Genau, aber jetzt, ich habe dir da eine Abbildung von drei Streifenvarianten auf der linken Seite, also drei Puma-Streifenvarianten auf der linken Seite und drei Schuhmodellen auf der rechten Seite dargestellt. Ich will nur kurz erklären, auf der linken Seite, da handelt es sich um EU-Marken der Firma Puma und rechts handelt es sich um Wettbewerbsprodukte.
Okay. Mhm.
Also Produkte von Wettbewerbern von Puma. Mhm. So, und jetzt, wäre ich dir dankbar, wenn du versuchen würdest, einmal zu erklären. Also ich weiß nicht, ob man den Puma-Streifen erklären muss, aber vielleicht.
Ich kann es ja mal trotzdem nochmal versuchen. Wahrscheinlich ist es trotzdem einfacher, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer kurz nochmal im Kleiderschrank schauen oder kurz googeln.
Genau, den findet man relativ schnell, wenn man googelt. Ja.
Aber letztendlich ist es ein, ich weiß gar nicht, ist der nur auf dem Schuh so? Ja, ich glaube, ne? Also man hat unten sozusagen einen breiteren Bereich, wo es im Bereich der Sohle beginnt und dann geht der Streifen so nach hinten in einer Biegung nach hinten weg und wird dabei immer schmaler und schmaler und hat dann hinten so einen längeren, schmalen Fortsatz letztendlich, ne, der dann so gerade endet letztendlich im Bereich der Hacke. Und da hat die als eingetragene EU-Marke offensichtlich, gibt es dort verschiedene Varianten. Es gibt eine Variante, die, da sieht man nur den Umriss dieses Streifens, ist er weiß. Dann gibt es das etwas Ähnliches nochmal eingetragen, wo der Streifen ganz, ganz schwarz dargestellt ist und der aber auch ein bisschen, wo die Proportionen so ein bisschen anders sind, ne? wo es unten im Bereich der Teil, der an der Sohle ist, der breite Bereich, so ein bisschen breiter auseinander geht noch und hinten ein bisschen im Verhältnis dazu schmaler wird, die Schwingung dann so ein bisschen extremer ist. Und dann nochmal eine Variante, wo wir wieder einen weißen Puma-Streifen haben und wo innerhalb dieses Streifens nochmal eine Unterteilung in drei Bereiche, drei parallel verlaufende Streiche angedeutet ist mit gestrichelten Linien.
Genau, mit so Nähten sind da angedeutet.
Die Nähte sind das, okay.
Also so habe ich es gedeutet.
Okay. Das sind sozusagen die eingetragenen Varianten, die auch ohne Schuh, ne? Also es sind nur die, der reine Puma.
Als Bildzeichen, genau.
Streifen sozusagen, isoliert, dargestellt. Und dann schaue ich mal rüber zu den vermeintlichen Verletzungsprodukten. Da sehen wir weiße Turnschuhe mit einem Streifen, einmal grün, einmal blau drauf, der auch von der, ja, vom vorderen Bereich bis hinten zur Hacke verläuft, auch in so einer Schwingung. Und das, was natürlich sofort auffällt, ins Auge springt, ist, dass dieser Streifen aber nicht durchgängig ist, sondern unterbrochen ist.
Richtig, also, genau.
Das so sieht zumindest aus, ne?
Ja, ja, genau. Genau, vielleicht, also da sind ja drei Schuhmodelle. Ja. Beim dritten weiß ich nicht, ob du das richtig erkennst. Da ist in der Mitte auch so ein schwarzer Balken, das ist aber wohl eine Schwärzung. Also ja, da war
steht wahrscheinlich
vermutlich
die Marke
drauf. Eine Modellbezeichnung oder ein Name drauf, ja. Aber da ist der Streifen tatsächlich noch weiter unterbrochen.
Ja, okay. Also da hat man bei den ersten zwei, den grünen, hat man sozusagen das in drei Stücke unterbrochen. Ne? Man hat auch, der Streifen beginnt auch nicht ganz unten an der Sohle. Ne? Mhm. Es beginnt sozusagen mit der Unterbrechung. Dann kommt erst der Streifen, und dann kommt ein zweites Stück Streifen. Und nach einer Unterbrechung kommt hinten dann noch das dritte Stück Streifen, das lange, dünne, was dann bis zur Hacke letztendlich geht. Und relativ ähnlich, ja, beim mittleren hat man auch diese drei Stücke mit zwei Unterbrechungen. Da geht vielleicht der vordere ein bisschen weiter runter zur Sohle noch, ne? Grenzt da schon eher an diesen vorderen Teil des Schuhs. Genau, wie du gesagt hast, beim dritten Schuh hat man nur zwei Teile, einen vorderen, einen hinteren von diesen längeren Streifen mit einer relativ großen Unterbrechung in der Mitte. Also da muss man schon relativ viel sozusagen ergänzen an Linien, dass man da diesen durchgezogenen Puma-Streifen gedanklich, damit man den vor Augen hat.
Genau. Jetzt mal. Genau, ein Punkt, das hast du ja schon angesprochen, dass im vorderen Bereich der Streifen nicht ganz bis zur Sohle geht. Allerdings, das ist vielleicht auf der Abbildung nicht ganz genau sichtbar, der verschwindet dann immer hinter so einem Obermaterial.
Ja, also da ist immer noch so ein Wildlederstreifen vorne an der Kappe dran, ne?
Genau.
Und da geht er.
Und an dem endet er quasi. Mhm. Und genau, also verschwindet vielleicht dahinter, ne? Also
könnte sagen, also, das ist sozusagen, aber es ist sozusagen ein erkennbarer Grund, warum man nicht noch weitergeht, ne? Man hat da diesen Wildlederbereich im vorderen Schuhbereich, ne? Wo er dann angrenzt.
Genau. Hat man bei dem dritten, ist das tatsächlich, also da, wo es länger unterbrochen ist, ist eigentlich auch Obermaterial sogar drüber, wo es
unterbrochen da ist. Da sieht es auch so aus.
Genau. Aber da ist halt eben, ne, also wie du schon sagtest, also bei zwei Schuhmodellen, die jetzt, würde ich sagen, relativ ähnlich sind, ist es halt ein dreigeteilter Streifen mit relativ kurzen Unterbrechungen, aber wie gesagt, geht nicht ganz bis zur Sohle und hat am Ende, also zur Sohle dann auch nicht die Krümmung, die dieser Puma-Streifen.
Das stimmt, der geht relativ gerade, der Streifen, ne?
Genau. Und beim dritten ist die Unterbrechung, also es sind zwei Streifen mit einer relativ großen Unterbrechung, also die Unterbrechung zwischen den beiden Streifen zum Beispiel auch größer als der vordere Teil des Streifens überhaupt.
Ja, bei den anderen ersten beiden ist die Unterbrechung auch deutlich kleiner als die Streifenstücke sozusagen, ne?
Ja, ja. Gut, ich glaube, da haben wir dann, also wie gesagt, was vielleicht wichtig ist, also worin es übereinstimmt, ist halt dieser leichte Anstiegswinkel von vorne nach hinten und diese Verjüngung auch nach hinten, also wo es sich dann mit der Marke dann ähnelt, aber eben dieses nicht durchgezogene und nicht zur Sohle hin noch stärker gekrümmte, das ist dann bisschen, ne? So der Unterschied zwischen den beiden, also oder zwischen den Schuhvarianten und der Marke. Genau, und dann eben bei einem Schuhmodell halt durch die größere Unterbrechung noch ein etwas klarerer Unterschied, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ich denke, ich hoffe, dass die Zuhörer eine Vorstellung haben. Wenn nicht, vielleicht mal Puma OLG Düsseldorf bei Google eingeben, dann kann man sich den Schuh auch angucken. Also da wird man dann die Entscheidung auch finden. Genau, jetzt fange ich mal mit dem Verfahren an oder erkläre was zu dem Verfahren. Also es handelte sich um ein einstweiliges Verfügungsverfahren beim Oberlandesgericht Düsseldorf oder ich bespreche jetzt die Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf. Die Entscheidung ist vom 25. September 2025, also so ein knappes halbes Jahr jetzt her. Die Antragstellerin ist ein weltweit führender Sportartikelhersteller. und kennzeichnet typischerweise die Schuhe oder ihre Schuhe an den Schuhseiten mit angebrachten Formstreifen. Und diese Formstreifen, wie wir gerade schon gelernt haben, genießen Markenschutz als Unionsmarke. Also die drei Marken, die du dargestellt hast gerade oder erzählt hast, sind drei unterschiedliche Marken. Mhm. Das sind alles Marken, die als Unionsmarke, das heißt für das gesamte Gebiet der Europäischen Union, über eine Marke geschützt sind. Und die Antragstellerin hat sich in der Reihenfolge der Marken, wie du sie dargestellt hast, auch auf die Marken gestützt. Also hat erst gesagt, primär stützt sich auf die, sag mal, reduzierteste Form, dann hilfsweise auf die zweite Marke, hilfsweise auf die dritte Marke und das bei allen drei Schuhmodellen. Die Antragsgegnerin ist ein spanisches Unternehmen und Hersteller von Sportschuhen. Die vertreibt ihre Schuhe aber auch im Fernabsatz nach Deutschland, was halt hier die Antragstellerin auch mit einem Testkauf belegt hat. Ne? Mhm. Also die konnte halt in Spanien online oder weiß ich nicht, per E-Mail, keine Ahnung, zumindest diese Produkte kaufen und die hat sie dann auch nach Deutschland geliefert. Die Antragstellerin, die wollte hier ein unionsweites Verbot erwirken. Ne? Das, also da vielleicht dazu mal ausgeführt, wenn ich eine Unionsmarke habe und die wird in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union verletzt, habe ich jetzt grundsätzlich auch einen Anspruch darauf, die Unterlassung halt in der gesamten EU zu verlangen. Deshalb war das ihr Begehren. Das war sicherlich hier auch sinnvoll, weil ich vermute mal, aber da hat das Urteil jetzt nicht wahnsinnig viel zu hergegeben, aber wenn das eine spanische Herstellerin ist und die jetzt nur im Fernabsatz das aus Spanien erworben hat, kann man natürlich davon ausgehen, dass also Deutschland nicht gerade der Hauptmarkt ist für die Antragsgegnerin und das Verbot in Deutschland dann vielleicht nicht ganz so effektiv ist wie ein unionsweites Verbot. Deshalb wollte sie ihr ein unionsweites Verbot haben. Und das war darauf gerichtet, also unter anderem auf das Angebot und das Inverkehrbringen von Schuhen, die mit einer Streifenkennzeichnung versehen sind, die im vorderen Schuhaußenbereich ansetzt und sich geschwungen und verjüngend nach oben beziehungsweise hinten erstreckt. Und dann stand da drin, und zwar in der im Folgenden abgebildeten Weise. Also es wurde dann auf die konkreten Schuhe bezogen, aber sie hat in dem Antrag im Grunde schon deutlich gemacht, was sie hier eigentlich konkret moniert, nämlich die Streifenkennzeichnung, die im vorderen Schuhaußenbereich ansetzt und sich geschwungen und verjüngend nach oben beziehungsweise hinten erstreckt. So. Mhm. Genau, die Antragstellerin hat vorher versucht, die Antragsgegnerin abzumahnen. Nachdem das erfolglos geblieben ist, hat sie beim Landgericht Düsseldorf erst eine einstweilige Verfügung beantragt. Diesmal, sage ich mal ausnahmsweise, sonst hat es ja meistens offen, also zumindest das Ergebnis der Vorinstanzen. Also sie hat beim Landgericht Düsseldorf eine einstweilige Verfügung beantragt, die auch ohne mündliche Verhandlung erlassen wurde, allerdings auf Deutschland beschränkt.
Okay.
Das heißt, das Landgericht Düsseldorf hat hier also erstmal nicht gemeint, dass es beim einstweiligen Verfügungsverfahren möglich, dass eine mündliche Verhandlung anberaumt werden muss. Also hat wegen der besonderen Dringlichkeit auch gesagt, wir sehen von der mündlichen Verhandlung ab, hat die einstweilige Verfügung dann erlassen. Genau, auf Deutschland beschränkt allerdings nur, weil das Landgericht Düsseldorf zwar der Meinung war, weil es hier eine Verletzungshandlung in Deutschland gibt, sei sie auch grundsätzlich zuständig, über die Verletzung zu entscheiden. Aber, und das sieht tatsächlich halt die Unionsmarkenverordnung vor, wenn die Zuständigkeit nur aufgrund des Handlungsortes begründet wird, also hier Handlungsort eben auch Deutschland, dann kann aber das Gericht, also in diesem Handlungsort, wo jetzt im Grunde der Beklagte nicht selber sitzt, dann trotzdem nur über Verletzungshandlungen in Deutschland entscheiden.
Okay.
Also es ist im Grunde so, wenn ich ein unionsweites Verbot haben möchte, dann muss ich primär den Verletzer in seinem Mitgliedstaat verklagen. Also wenn der auch in der EU sitzt. Ne? Also es gibt noch so andere Fälle, der sitzt nicht in der EU, ne? dann gibt es noch andere Regeln. Aber vom Grundsatz ist es erstmal so, also wenn ich ein EU-weites Verbot haben will, dann muss ich eigentlich den Verletzer in seinem Mitgliedstaat verklagen.
Man Spanien gehen, wenn man ein EU-weites Verbot haben wollte.
Genau.
Und in Deutschland kriegt man dann nur dieses
beschränkte,
Handlungsort.
Genau. Genau. Und so hat das Landgericht Düsseldorf das gesehen und hat deshalb halt die Einzelverfügung erstmal nur auf Deutschland beschränkt. Mhm. Die Antragstellerin hat hier gegen keine sofortige Beschwerde eingelegt. Also das wäre ihre Möglichkeit gewesen, wenn sie der Meinung gewesen wäre, das Landgericht Düsseldorf hätte hier auch über ein unionsweites Verbot entscheiden müssen, hätte es mit der sofortigen Beschwerde das angreifen können. Das hat sie aber nicht gemacht. Mhm. Dann hat aber die Antragsgegnerin Widerspruch eingelegt gegen den Beschluss. Also das ist in dem Einzelverfügungsverfahren, in dem tatsächlich eine Einzelverfügung ohne eine mündliche Verhandlung erlassen wird, gibt es die Möglichkeit, gegen die Widerspruch einzulegen. Und dann wird vor dem Gericht, was halt die Einzelverfügung erlassen hat, eine mündliche Verhandlung durchgeführt. Mhm. Und im Anschluss an die mündliche Verhandlung dann neu entschieden, ob die Einzelverfügung aufgehoben wird oder bestätigt wird. Und das erfolgt dann durch Urteil. Und da ist es dann tatsächlich passiert, dass dasselbe Gericht, ich vermute auch dieselbe Kammer, zumindest habe ich nichts anderes herausgefunden, diese Einzelverfügung wieder aufgehoben hat.
Okay.
So. Spannend. Und also das kommt eher selten vor, zumal, also vielleicht, wenn so neue Tatsachen halt, die noch nicht gewürdigt worden sind, dann zu kommen, aber ansonsten denke ich, es ist doch eher häufiger, dass bestätigt wird, aber hier war es anders, er hat es aufgehoben. Die Antragstellerin ist gegen dieses Urteil dann mit der Berufung vorgegangen und hat dann aber in der Berufung den Antrag wieder auf ein unionsweites Verbot gerichtet.
Okay.
So, also hat dann in dem Berufungsverfahren jetzt unionsweite Untersagung geltend gemacht und die Antragsgegnerin hat daraufhin auch erstmal nicht die Unzuständigkeit des Gerichts moniert.
Okay.
So. Deshalb, bevor wir uns jetzt mit der Frage Markenverletzung ja oder nein, was natürlich das Interessanteste ist, hier beschäftigen, gab es ja tatsächlich erstmal die Frage, kann jetzt das Oberlandesgericht Düsseldorf über ein unionsweites Verbot in der Konstellation entscheiden?
Ist denn die, nochmal kurz um zur Regelung zurück, die galt aber nur für das einstweilige Verfügungsverfahren oder allgemein?
Die gilt allgemein.
Die gilt allgemein.
Die gilt allgemein. Hm. Nur ist es tatsächlich so, und ich denke, also ich glaube, ich stelle es schon mal direkt mit welchen Fragen sich das OLG jetzt beschäftigt hat. Es ist so, ich hatte ja gerade schon gesagt, also erstmal muss ich ja eigentlich grundsätzlich den Antragsgegner in seinem Mitgliedstaat verklagen, um ein unionsweites Verbot zu kriegen. Es ist aber, also ein unionsweites Verbot kann ich aber auch dann kriegen, wenn ich den zwar nicht in seinem Mitgliedstaat verklage, er sich aber auf das Verfahren vor dem eigentlich unzuständigen Gericht einlässt. Und das heißt, der hätte das jetzt also eigentlich rügen müssen, der Antragsgegner. Was er aber in dem Berufungsverfahren nicht gemacht hat. Und deshalb war jetzt das OLG Düsseldorf erstmal der Meinung, weil er sich da, also wenn er dann rügelos eingelassen hat, bestünde jetzt eigentlich eine Zuständigkeit, also auch eine Anordnungskompetenz für ein EU-weites Verbot aufgrund seines Einlassens auf das Verfahren vor dem Gericht in Düsseldorf.
Okay,
Aber jetzt kommt die nächste Wendung der Sache.
Das klingt ja auch erstmal
so. Klingt erstmal plausibel, genau.
Wenn man vielleicht so drüber stolpert ist, dass es natürlich in der ersten, also dass jetzt auf einmal da das aufgeweitet wird, das Territorium, wo die Entscheidung gelten soll, wobei sie in der ersten Instanz ja nicht in diese Richtung erlassen wurde oder nicht erlassen wurde.
Genau, also wurde erst beantragt, wurde dann eingeschränkt erlassen, aber der...
Streitet man ja eigentlich über diese eine beschränkte Entscheidung sozusagen, territorial beschränkt und jetzt soll es auf einmal wieder weiter werden. Ne? Da könnte man wahrscheinlich mal drüber
nachdenken,
ob also, das so sein kann. Ne?
Genau, wobei man natürlich, also theoretisch kann es natürlich auch einen Antrag erweitern in einer Berufung. Ja. Aber jetzt war das OLG Düsseldorf der Auffassung, wobei, also ich stelle es mal dar, welche Auffassung es war. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob das richtig ist, muss ich gestehen. Das OLG Düsseldorf war nämlich der Meinung, weil der Antragsteller keine sofortige Beschwerde gegen die Einzweilverfügung eingelegt hat, also mit der ja das Landgericht Düsseldorf den Umfang beschränkt hat, sei insoweit eine Rechtskraftwirkung eingetreten.
Okay.
Ja, also er hätte dagegen vorgehen müssen, weil er es nicht gemacht hat, wäre quasi diese Entscheidung über die Zurückweisung für außerhalb von Deutschland rechtskräftig geworden. Und da sich jetzt quasi in der Sache nichts großartig geändert hat, also materielle Rechtskraftwirkung in einzelnen Verfügungsverfahren ist eh immer so ein bisschen beschränkt, aber da will ich jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber hat gesagt, aber hier, wenn sich dann in der Sachlage nichts großartig ändert, dann steht das dem entgegen, also dass er nicht in die sofortige Beschwerde gegangen ist.
Okay.
Genau, ich habe ja schon gesagt, ich habe Zweifel daran, dass das richtig sein kann, weil diese materielle Rechtskraftwirkung tritt eigentlich nicht ein, wenn ein Antrag als unzulässig zurückgewiesen wird. Und das Gericht hat sich ja nur für unzuständig gehalten.
Darüber entschieden wurde, ne? Sondern genau. Nur für die formal über die Zulässigkeit überhaupt, ne? Was ja sozusagen
Genau. Und dann ist es eigentlich, also wenn auch eine Klage als unzulässig zurückgewiesen wird.
Im Gegensatz zu unbegründet.
Gegensatz zu unbegründet, dann kann ich durchaus noch in der Sache nochmal neu klagen, weil in der Sache dann eben nicht entschieden wurde. Was ich aber meine, was man hier hätte einbringen können. Also ich finde, in der Sache hätte das OLG Düsseldorf meines Erachtens sagen können, dadurch, dass die gegen die Einzelverfügung nicht vorgegangen sind und diesen Anspruch auf EU-weites Verbot nicht weiterverfolgt haben, ist eigentlich, dass die Erstweiterverfolgung im Berufungsverfahren eventuell dringlichkeitsschädlich. Wir brauchen nämlich, da kommen wir nämlich gleich auch nochmal dazu, im einzelnen Verfügungsverfahren brauchst du ja auch immer eine besondere Dringlichkeit. Und die Dringlichkeit entfällt, wenn der Antragsteller ein Verhalten an den Tag legt, was halt zeigt, dass es ihm nicht dringlich war. Also wenn er in irgendeiner Form halt diese, also geltend machen seines Begehrens da verzögert hat. Und da würde ich sagen, dadurch, dass er nicht in die sofortige Beschwerde gegangen ist, sondern erst nach Widerspruch, Urteil im Berufungsverfahren, dann wieder das unionsweite Verbot dann im einzelnen Verfügungsverfahren geltend macht, hätte man da meines Erachtens sagen können, okay, für unionsweites Verbot gibt es keinen Verfügungsgrund mehr, nennt man das. Also keine Dringlichkeit mehr für das Verfahren. Also dass es vielleicht in der Sache richtig war, nicht darüber zu entscheiden, aber ob man es jetzt an der materiellen Rechtskraftwirkung hätte scheitern lassen können, also war mir jetzt nicht nachvollziehbar.
Ja, kann ich verstehen.
Ja. So, jetzt lassen wir mal so langsam das Prozessuale hinter uns. Vielleicht ist noch ein Punkt zum, Gericht hat jetzt auf jeden Fall erstmal gesagt, okay, wir können nur über deutschlandsweites Verbot weiter entscheiden, auch wenn hier unionsweites Verbot beantragt ist, aber wegen eingetretener Rechtskraft. Und dann mussten sie halt weiterprüfen, liegt jetzt halt der Verfügungsgrund vor, also gibt es eine Dringlichkeit. Da ist halt, also wie ich gerade schon erklärt habe.
Für Deutschland dann, ne? Für den verbleibenden
Teil. Genau. Also wie ich gerade schon erklärt habe, für Magenverletzung, habe ich jetzt noch nicht erklärt. Also für Magenverletzung gibt es grundsätzlich eine Vermutung der Dringlichkeit. Also wenn ich gegen jemanden wegen Magenverletzung vorgehen will, dann wird üblicherweise angenommen, dass das immer eine dringliche Sache ist. Und dann kommt es halt maßgeblich darauf an, ob ich aber durch mein Verhalten eventuell gezeigt habe, dass es nicht so dringlich war. Und dafür ist es grundsätzlich erforderlich, dass wenn ich Kenntnis bekomme von einer Markenverletzung, dass ich dann relativ schnell dagegen vorgehe.
Also wie lange habe ich gewartet von Kenntnis bis zur Einreichung oder Antragstellung, Klageeinreichung?
Genau. Und hier war jetzt hatten sie am 29. März 2024 Kenntnis bekommen. Letztlich am 7. Mai 2024 den Antrag eingereicht. Jetzt gibt es manche Gerichte, die sind da, also hätten jetzt schon gesagt, das ist zu spät. Ja. Also es gibt manche Gerichte, die strikt sagen 4 Wochen oder strikt sagen 1 Monat ist die Grenze. Und da waren die hier drüber. Aber es ist tatsächlich so, dass OLG Düsseldorf da eine relativ von den ganzen Oberlandesgerichten, glaube ich, die großzügigste Handhabung hat, dass die sagen, 2 Monate ist der Regelfall. Und deshalb wurde hier auch angenommen, also weil sie da, ne, 29. März Kenntnis bekommen haben, dann haben sie noch Testkäufe und Abmahnungen gemacht und dann am 7. Mai den Antrag gestellt, dass das jetzt erstmal kein Problem ist, was die Dringlichkeit angeht. Und dann kümmern wir uns jetzt um die Frage der Markenverletzung. Genau. Ja, da kannst du ja jetzt noch mal deinen Eindruck oder deine Vermutung schildern, vielleicht auch mit unter Zugrundelegung deiner markenrechtlichen Kenntnisse, woraus der dir ankommt.
Insbesondere aus Folge 25. Ich habe schon die ganze Zeit überlegt, versucht mich zu erinnern, wie wohl damals dieser Adidas-Fall ausgegangen war. Ich kann mich aber nicht mehr ganz erinnern. Ich weiß auch nur, dass es so ein bisschen hin und her war und man es so und so sehen konnte. Oder vielleicht war es auch unterschiedlich für unterschiedliche Ausführungsformen damals. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Tatsächlich war es so?
Ja, es gab Varianten, genau. Die waren zu weit weg.
Die waren verletzend und andere waren nicht verletzend. Genau.
Ja, also ich meine, um ehrlich zu sein, eben als du gesagt hast, dass die einstweilige Verfügung gewährt wurde, erstmal, war ich doch kurz ein bisschen überrascht, würde ich sagen. Also steig mal ein mit der Zeichenähnlichkeit. Man muss ja schauen, sind die sind die Waren oder Dienstleistungen, also Waren in dem Fall, ähnlich oder identisch? Da gehe ich jetzt mal von aus, dass wir hier Identität haben.
Stimmt, das hatte ich ja noch nicht gesagt. Also die Marke ist für Sportschuhe geschützt.
Das hatte ich mir gedacht, dass die dabei
sind. Das wurde auch wirklich am wenigsten problematisiert hier in dem Fall, dass die
Aber Waren ich gehe da mal ganz ordentlich durch.
Das ist ja richtig so.
Genau, und dann gibt es natürlich die Zeichenähnlichkeit. Also wie ähnlich ist jetzt hier dieses Zeichen, was benutzt wurde im Vergleich zu dem, was eingetragen ist. Und dann noch die Kennzeichnungskraft, ne? Also wie bekannt ist die eingetragene Marke, spielt dann noch eine Rolle, was man ja hier bei Puma wahrscheinlich durchaus eine gewisse Bekanntheit annehmen kann. Mhm. Aber schauen wir erstmal auf das Zeichen. Also ich würde sagen, durch diese Unterbrechungen bekommt das Zeichen ja schon so einen gewissen anderes Aussehen, anderen Eindruck, auch wenn die Unterbrechungen zumindest bei den ersten zwei Varianten kleiner sind als der Gesamtstreifen, würde ich schon sagen, das ist so eine gewisse Änderung des Charakters von diesem durchgehenden, einstückigen Streifen. Dadurch, dass jetzt diese Unterbrechungen natürlich ein bisschen kleiner sind, drängt es sich vielleicht so ein bisschen auf, diesen Streifen gedanklich so weiterzuführen. Ne? Mhm. So im Sinne von, eigentlich ist es dieser gesamte Streifen und ich habe aber nur zwei Sachen überdeckt. Mhm. Das könnte sich so ein bisschen aufdrängen. Und es ist ja witzigerweise in dem unteren Schuh ist es ja auch so, dass man da zwar die noch größere Unterbrechung hat und es vielleicht noch ein bisschen schwieriger fällt, da jetzt diesen gesamten Streifen zu sehen, aber dass es sich so ein bisschen aufdrängt oder darstellt, als wäre eigentlich der ganze Streifen auf dem Schuh und da haben wir jetzt nur an zwei, drei Stellen was drüber gelegt. Mhm. So, das könnte dafür sprechen, dass man gedanklich dieses Zeichen vielleicht so ein bisschen vervollständigt, sag ich mal. Auch wenn man jetzt rein objektiv, würde ich sagen, durch diese Unterbrechung wird da schon einiges am Charakter geändert oder am Eindruck. Was jetzt natürlich dann noch hinzukommt, ist dann die Bekanntheit vom eingetragenen Zeichen. Also da würde man wahrscheinlich auch jetzt, ich einfach mal aus dem Bauch raus, von einer zumindest ein bisschen gesteigerten Kennzeichnungskraft ausgehen, die ja dann dazu führt, das ist ja mal dieses etwas Paradoxe, dass man, wenn dieses Zeichen sehr bekannt ist, würde man ja eigentlich noch eher diese Unterscheidungen sehen. Mhm. Aber markenrechtlich führt es ja immer dazu, dass man noch eher davon ausgeht, dass man in den Schutzbereich eingreift, ne? Wenn das Zeichen bekannt ist. Ja, da könnte ich mir vorstellen, dass es dann vielleicht dann doch kippt und man sagt, das greift noch in den Schutzbereich ein. Mhm. So erstmal, aber also ich kann mir beides gut vorstellen. Oder würde jetzt
wie schon das Landgericht Düsseldorf sich beides gut vorstellen.
Ja, jetzt konnten sie es ja auch sich selber gut vorstellen. Also genau, ich würde jetzt bei keiner Entscheidung sagen, das ist unhaltbar. Mhm. Wir haben ja schon gehört, dass das OLG Düsseldorf war ja selbst der Meinung, dass es erst verletzt ist.
LG Düsseldorf
erst verletzt ist und dann doch nicht.
Würdest du denn sagen, von den drei Schuhen, dass irgendeiner eher verletzt und einer eher nicht? Also würdest du es bei einem oder?
Es drängt sich natürlich bei dem mit den größten Lücken im Streifen, drängt es sich natürlich auf, dass der dann am ehesten vielleicht nicht verletzt ist, auch wenn da wiederum es am ehesten erkennbar ist, da dieses Überlagerungsprinzip sozusagen. Ne? Mhm. Aber wenn man das mal weglässt sozusagen, ist der natürlich am weitesten weg. Der mittlere Schuh, bei dem ersten ist es auch so, ne, dass es bis zu dieser Abdeckung geht. Ne?
Ja, also so ist zumindest dargestellt. Ist tatsächlich in den Abbildungen teilweise nicht ganz so gut zu erkennen.
Ja. Genau, dann würde ich es dann eventuell noch am kritischsten sehen, dass es vielleicht dann doch nicht mehr in den Schutzbereich fällt oder am ehesten bei den anderen beiden. Ja, also vor allem bei dem mittleren. Ich finde, es drängt sich schon so ein bisschen, diese gedankliche Ergänzung drängt sich so ein bisschen auf. Aber es ist letztendlich ein anderes Zeichen, was man gedanklich zu dem Verletzungszeichen ergänzen müsste, ne?
Ja, ich stelle es jetzt mal so dar, wie es im Urteil da ist. Es gibt noch einen Aspekt, den hast du noch nicht beleuchtet. Der kommt im Urteil aber auch tatsächlich hier ganz zum Schluss. Den spreche ich dann auch zum Schluss an.
Ja.
Genau, also erstmal, wie du ja schon gesagt hast, für die Verwechslungsgefahr, die man hier prüfen muss, kommt es darauf an, also welche Kennzeichnungskraft haben die Marken? Wie ähnlich sind die Zeichen zueinander und wie ist der Abstand der Waren zueinander? Und diese drei Merkmale stehen so im Wechselwirkungsverhältnis zueinander, wenn einem Merkmal halt ein relativ hoher Grad, oder ich weiß, hohe Kennzeichnungskraft oder hohe Warenähnlichkeit, hohe Zeichenähnlichkeit sorgt dann immer dafür, dass ich in den anderen Bereichen eventuell ein bisschen weniger brauche, um eine Verwechslungsgefahr begründen zu können. Und das Gericht hat sich dann erstmal mit der Kennzeichnungskraft auseinandergesetzt tatsächlich hier und hat gesagt, hat erstmal überlegt, von Hause aus hat das Ganze hier eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft, weil es der Meinung war, genau, dass das Zeichen sei jetzt, also hätte jetzt keine beschreibende Bedeutung und wäre ein normales Zeichen, sage ich mal, und dann geht man von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft aus. Da haben wir schon einen leichten Unterschied tatsächlich zu dem Fall mit den Hosen gehabt, weil da bei diesen Hosen, da ging es ja
entlang der Längsnaht.
Entlang der Längsnaht und es ging ja um Streifen und da wurde halt von Hause aus eher so eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft angenommen, weil man sagt, das ist halt bei Hosen mit diesen Zierleisten dann, ne, oder Ziernähten dann auch üblich, dass man da eventuell gewisse Streifendarstellungen hat. Also dieser Nachteil wurde hier, sage ich jetzt mal, nicht gesehen. Es wurde aber darüber hinaus dann gesagt, also dass wenn Marken ganz intensiv benutzt werden, dass die Kennzeichnungskraft auch gesteigert sein kann und dann entsprechend halt eben der Schutzbereich vergrößert wird, wie du ja auch schon gesagt hast. Und diese Steigerung, die hängt zum Beispiel an Marktanteilen, an Intensität, geografischer Ausdehnung und Dauer der Benutzung und den Umfang der Investitionen, die halt zur Förderung dieser Markenbekanntheit unternommen worden sind. Die Antragstellerin hat hier selber schon glaubhaft gemacht in dem Verfahren mit einer eidesstattlichen Versicherung, dass sie der weltweit drittgrößte Sportartikelhersteller wäre, dass 2023 allein in Deutschland 11 Millionen Schuhpaare mit diesem Formstreifen versehen abgesetzt worden sind. Und das Gericht hat selber aus Gerichtsbekanntheit, sage ich mal, und offenkundigen Tatsachen ergänzt, dass es halt also bekannt wäre, dass die Antragstellerin zu den weltweit bekanntesten Sneaker-Marken gehört oder auch dieser Streifen sind weltweit bekanntesten Sneakermarken gehört und auch eine Bekanntheit von 95% hätte und damit auf Platz 3 der Bekanntheit läge.
Okay.
Genau, das heißt, da musste die Antragstellerin hier gar nicht selber so viel glaubhaft machen, weil das Gericht selber schon der Meinung war, das kennt man halt.
Amtsbekannt.
Ja. Da deshalb die Kennzeichnungskraft relativ hoch ist, also dadurch ein hoher Schutzbereich, wie du schon sagst, ist halt, also muss nicht unbedingt heißen, dass man tatsächlich eher verwechselt, aber rechtlich wird halt angenommen, dass es halt eben den größeren Schutzbereich gibt, war der Senat dann schon mal der Meinung, dass die Anforderungen an die Zeichenähnlichkeit jetzt nicht mehr so extrem hoch sind, also aufgrund dieser Wechselwirkungslehre. Dann hatte das Gericht auch darauf abgestellt, dass es sagt, also der Verkehr hat ihr immer ein unvollkommenes Erinnerungsbild, wenn er die Schuhe miteinander vergleicht. Also sie treten ihm ja nicht unbedingt direkt entgegen. Und das würde immer dazu führen, dass man übereinstimmende Merkmale stärker feststellt als Unterschiede zwischen den Zeichen. Und da genau ist das Gericht eigentlich genau auf das so ein bisschen eingegangen, was du auch gesagt hast, halt zur Begründung. Also warum kann man es dann doch als ähnlich ansehen, obwohl es jetzt kein durchgezogener Streifen ist und auch obwohl es da am Ende nicht bis zur Sohle geht und dann nicht die besondere Krümmung hat. Und meint halt, also erstmal, was die Unterbrechung der Streifen angeht, war es der Meinung, würde man es durchaus gleichwohl als Einheit wahrnehmen, zumal die Streifen, wenn man die, ich sag mal, die Lücken hinwegdenkt, wie Puzzleteile irgendwie aneinander gelegt werden könnten. Und das ist auch so, diese Unterbrechungen wären halt auch üblicherweise spielerische Verzierungen, die im Sneaker-Bereich durchaus verwendet würden. Also es sei der Verkehr auch gewöhnt, dass man manchmal dann bei diesen Kennzeichnungen auch, so also auch zum Zwecke der Verzierung dann halt eben auch mal Varianten verwendet. Genau, und im Hinblick auf die fehlende starke Krümmung hat das OLG dann schon auch darauf abgestellt, dass man da das ja unter dem Obermaterial verschwindet und die Marke ja der Antragstellerin so bekannt sei, würde man dann auch gedanklich das so vervollständigen, dass hinter dem Obermaterial quasi diese stärkere Krümmung auch vorhanden wäre, die einfach nur nicht sichtbar ist, weil das Obermaterial darüber liegt. Und hat deshalb zu diesen beiden Modellen mit diesen Streifenelementen dann aus den Gründen eine Zeichenähnlichkeit angenommen. Bei dem dritten Schuh tatsächlich aufgrund der Größe der Unterbrechung dann, also meinte, da gibt es keine Vervollständigung wegen der Größe der Unterbrechung. Und auch da würden die dann nicht mehr so wie Puzzleteile aneinander gefügt werden können, dann keine Zeichenähnlichkeit angenommen. Wobei das Gericht jetzt selber nicht auf diesen Umstand eingegangen ist, dass auch da der fehlende Zeichenbestand dahinter im Obermaterial verschwindet. Das fand ich so ein bisschen unlogisch, dass man sagt, so unten, also unten vervollständigt der Verkehr.
Oder auch noch das. So verletzend.
Ja, genau. Und da oben, wo man ja auf die gleiche Idee kommen könnte, da halt groß. Nicht. Also ja.
Ich meine, klar, das Stück ist natürlich größer, aber klar, der Ansatz ist eigentlich der gleiche.
Ne? Ja. Aber jetzt kommt noch das. Ich komme noch nicht fertig. Und die Frage ist jetzt, was, also trotz Warenidentität, Zeichenähnlichkeit und hoher Kennzeichnungskraft trotzdem immer auch zusätzlich vorliegen muss, damit man eine Markenverletzung begeht, ist, dass die Kennzeichnung oder die Verwendung des Zeichens,
die markenmäßige Verwendung.
Genau, bei dem Antragsgegner auch markenmäßig erfolgt.
Und nicht als Verzierung.
Und nicht als bloße Verzierung, genau. Und das war ein ganz elementarer Grund, in diesem anderen Verfahren mit den Hosenstreifen dann tatsächlich auch für die meisten Hosen eine Verletzung abzulehnen. Da gab es ja dann auch die Hinweise auf eine typische Verwendung halt tatsächlich von diesen Streifen zu Zierzwecken. Und das war letztlich auch der Grund, warum das Landgericht Düsseldorf die Einzweckverfügung auch wieder aufgehoben hat. Also sich dann nach mehreren Überlegungen
gesagt,
wichtiger. Also wir sehen da keinen markenmäßigen Gebrauch. Und ich glaube, es wurde dann, also irgendwo hatte ich dann gelesen, aber zumindest keine Verwechslungsgefahr dann, aber schon eigentlich schon keinen markenmäßigen Gebrauch. Und wie gesagt, da wäre dann entscheidend die Frage, also ist bei dem Verletzungsprodukt, wird da das Zeichen, was da drauf verwendet wird, auch tatsächlich zur Unterscheidung der Waren und Dienstleistungen von einem Unternehmen vom anderen dann verwendet? Oder ist es halt eben genau die, also die Fälle liegen halt dann nicht vor, also die typischen Fälle, wo man keine markenmäßige Verwendung hat, ist, wenn das Zeichen entweder rein beschreibend verwendet wird, da kommt man das jetzt hier nicht unbedingt drauf, oder eben als bloßes dekoratives Element. Und da hat dann tatsächlich auch diese alte Entscheidung dann eine Rolle gespielt, hat man halt, wahrscheinlich hat das sogar dann der Gegner vorgebracht, dass er gesagt hat, da hatte doch das OEG Düsseldorf selbst schon einmal gesagt, dass im Bekleidungsbereich oder im Sportbekleidungsbereich, dass häufig doch eher als Zierelement solche Streifen wahrgenommen würden und eben nicht als Marke. Da hat aber das OEG Düsseldorf jetzt hier gemeint, also da sei der Fall hier doch ein bisschen anders.
Okay.
Weil bei Sportschuhen auch, also ich sag mal hier, der Antragsteller ist jetzt der drittgrößte weltweit und auch die beiden größten weltweit, nämlich Adidas und Nike,
verwenden ja durchaus ihre markenmäßigen Zeichen schon so auch in der Form. Ne?
Also verwenden halt relativ einfache grafische Gestaltungen auf der Seite des Schuhs als Markenelement. Und nicht nur die, sondern dann gäbe es auch noch weitere und ist halt davon ausgegangen, dass es halt hier eine wirklich ganz typische Kennzeichnungspraxis gibt im Bereich der Sportschuhe, da mit teilweise auch einfachen geometrischen Formen auf der Seite halt eben einen Hinweis auf das Unternehmen zu verbinden. Und deshalb würde man halt hierin auch typischerweise einen Herkunftshinweis sehen. Und das das sei dann auch noch insbesondere der Fall, wenn das einem Zeichen ähnelt, was besonders bekannt ist. Das heißt also, ob das Gericht jetzt hier das genauso gesehen hätte, wenn es jetzt um eine Streifenkennzeichnung, also jemand hätte eine Marke an so einer Streifenkennzeichnung angemeldet, die jetzt nicht so bekannt ist und jemand anders hätte die dann auf dem Schuh verwendet. Ob das dann auch tatsächlich dann nicht als Marke verstanden aufgefasst worden wäre. Also ich meine, da hätten wir natürlich schon mal den geringeren Schutzbereich gehabt. Also da muss man dann auf jeden Fall mal deutlich näher am Zeichen dran sein müssen. Aber es ist so ein bisschen offen geblieben, ob wenn jetzt, wie gesagt, jemand sich sowas schützt für einen Schuhbereich und jemand anders verwendet es dann doch sehr ähnlich, aber die Marke ist nicht so bekannt, ob man dann wirklich darin eine markenmäßige Verwendung sieht. Aber also im Grundsatz glaube ich, dass das Gericht es auch, also in dem Fall auch so hätte sehen müssen, weil es halt eben auf diese übliche Kennzeichnungspraxis und die Gewöhnung des Verkehrs daran, dass das halt ein Merkmalshinweis ist und kein rein dekoratives Element.
Dann kann es eigentlich, wenn man sagt, der Verkehr ist gewohnt, beim Schuh an der Stelle da die Marke auch zu erkennen, ne?
Ja.
Oder das Unternehmen, müsste man das konsequenterweise dann auch für weniger bekannte Zeichen durchziehen. Dann, ne?
Genau, Genau. Und dann als letztes war noch die Frage, weil ja noch zusätzliche Wortelemente da drauf waren, ob das dazu führt, dass dann doch das Wortelement als Marke wahrgenommen wird, das andere dann das doch als dekoratives Element. Das war in der Tat auch bei dieser Hosenentscheidung, war es, glaube ich, wegen einer Hose tatsächlich deshalb abgelehnt worden, weil man gesagt hat, da gibt es dann noch dieses viel prominentere und gut sichtbare andere Zeichen. Ich glaube, da war aber der Nike-Haken da irgendwie drauf. Und das führt dazu, dass das andere dann doch eher als dekoratives Element wahrgenommen wird. Da hat aber dann das OLG Düsseldorf hier auch gesagt, das würde hier jetzt, wo man ja diese Kennzeichnungspraxis gewöhnt ist, würde dann doch eher von einer Zweifachkennzeichnung ausgegangen werden. Also, dass man diese Streifen als Hauptkennzeichen hat und den Begriff dann vielleicht, also entweder als Schuhmodellbezeichnung oder eben als Marke, aber eben halt als zusätzliche Marke, und dann tritt nicht die Streifen als nur dekoratives Element zurück und hat hierin da also auch kein Argument dann gegen eine markenmäßige Verwendung gesehen. Und deshalb hat das OLG Düsseldorf dann die Einstweilverfügung für Deutschland und für die beiden Schuhpaare für die ersten beiden Schuhpaare wieder in Kraft gesetzt, aber für das dritte Schuhpaar dann keine Verletzung
angesetzt. Okay. Dann ist dann da doch genau die Grenze gewesen in dem Fall.
Genau, aber halt eben
nicht wegen der Zeichenähnlichkeit, sondern
der Zeichenähnlichkeit. Genau. Also hat es da an der Zeichenähnlichkeit scheitern lassen. Ne? Und anders genau, bei den Hosen war es nämlich dann so, da wurde tatsächlich kein markenmäßiger Gebrauch angenommen. Ne? Also so unterscheiden sich die Fälle dann doch. Und der Hauptunterschied, wie gesagt, liegt tatsächlich daran, wo, an welcher Stelle ist das Kennzeichen aufgebracht.
Ja, das zeigt dieser Fall oder gerade die Kombination dieser beiden Fälle eigentlich ganz, ganz schön, ne? Dass es da über diese rein rechtliche Bewertung mit Zeichenähnlichkeit und Kennzeichnungskraft und Warenähnlichkeit oder Identität hinausgeht, ne? Und man dann doch schauen muss, was sind so die Geflogenheiten im Markt, ne? Und
genau, wo suche ich die Marke? An welcher Stelle gehe ich jetzt gerade im Bekleidungsbereich davon aus, das ist jetzt ein modisches Element? Oder wann gehe ich auch wirklich davon aus, es ist eine Marke? Und ich sag mal, der typische Fall ist natürlich auf Etiketten und so weiter. Aber es ist doch klar, dass im Markenbereich es auch eine klare Kennzeichnungspraxis gibt, auf den Produkten selber Marken aufzubringen. Und da sieht man halt hier, die Seitenstreifen an der Hose sind dann nicht so sehr als Marke wahrgenommen wie die Seitenkennzeichnung auf Schuhen, weil es halt einfach da eine gängige Praxis gibt.
Ja, und selbst halt bei so ähnlichen, also sind ja jetzt nicht völlig unterschiedliche Waren, sondern doch relativ ähnliche, dass halt das auch den Unterschied machen kann, den entscheidenden.
Genau.
Ne?
Genau.
Ja, super. Vielen Dank für den spannenden Fall. Oder hattest du noch?
Nein, bin fertig.
Du bist fertig?
Okay. Alles gesagt.
Ich habe alles gesagt, was ich noch sagen wollte. Ja. Dann vielen Dank für den spannenden Fall. Und ich würde sagen, wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dann.
Bis dann.
Rechtlich im Bilde und gut unterhalten sein. Unter kohaus-florak.de/blog.